Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Mein heutiger Gast ist Jochen Schwill, Gründer und Geschäftsführer von Spot My Energy. Davor war er viele Jahre Gründer und CEO von Next Kraftwerke. Er beschäftigt sich seit Jahren mit der Transformation unseres Energiesystems und verbindet Photovoltaik, Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle mit einem klaren Fokus auf die praktische Umsetzung der Energiewende. In dieser Folge sprechen wir über die geplante Abschaffung der Einspeisevergütung und die Einführung einer Direktvermarktungspflicht für PV-Kleinanlagen. Und die zentrale Frage lautet daher, wie gelingt der Übergang zur Direktvermarktung, ohne die Energiewende im Kleinanlagenbereich auszubremsen? Hallo Jochen, schön, dass du heute mit dabei bist.
Hallo Klaus, ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Wir haben es im Vorgespräch eben schon angeteasert. Ich habe ja schon sehr früh meine Rolle bei den Stadtwerken Flensburg damals noch mit deiner ehemaligen Company, mit Next Kraftwerke, Kontakt gehabt. Wie kam es damals dazu, dass du in der Energiebranche gestartet bist? Was hat dich da angezündet? Und du hast ja damals schon nicht den konventionellen Weg gewählt, sondern hast ja direkt ein Startup gegründet.
Ja, genau. Haben wir gerade schon im Vorgespräch besprochen, dass wir es nicht geschafft haben, die Stadtwerke Flensburg zu überzeugen, anscheinend, ne? Zusammenzuarbeiten. Aber wir waren in Kontakt miteinander, genau. Damals noch so ein bisschen bei Next Kraftwerke eher im Bereich B2B, das heißt also große Anlagen. Wir haben so als Unternehmen Geschäft mit anderen Unternehmen gemacht, wie zum Beispiel die Stadtwerke Flensburg oder andere Biogasanlagenbetreiber zum Beispiel. Vielleicht mal ganz kurz, wie die Ursprungsidee da war, wenn ich darf, Klaus.
Sehr gerne.
Genau, wir haben damals die allererste Idee war eigentlich, und das war ja aus dem Studium heraus, ein großes Notstromaggregat für den Strommarkt zu bauen, aus vielen kleinen Notstromaggregaten. Damals gab es noch die sogenannte Minutenreserve, heute heißt sie, glaube ich, einfach nur noch Tertiärreserve. Und dann wollten wir viele Notstromaggregate aus Krankenhäusern und so weiter zusammenschalten, um dann im Zweifel, wenn der Strommarkt mal in Not ist, quasi ein Notstromaggregat für den Strommarkt zusammenzubauen. Das war regulatorisch ziemlich kompliziert, weil diese Notstromaggregate gar nicht als sogenannte Energieerzeugungsanlagen geführt werden und dann musste man da die dann sozusagen umwidmen und haben wir mit ein paar Anlagen geschafft, aber das war nicht so richtig gut skalierbar und so richtig gut hat es dann mit Biogasanlagen und PV-Anlagen auch funktioniert und deine Ursprungsfrage, Klaus, um darauf zurückzukommen, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe das schon studiert. Ich habe in der TU Berlin schon Energiewirtschaft studiert und habe dann angefangen zu promovieren am Energiewirtschaftlichen Institut in Köln.
Aha, cool.
Und bin aus der Promotion heraus, habe ich dann mit einem Mitgründer, mit Hendrik Sämisch, dann die Next Kraftwerke gegründet und habe die Promotion in die Schublade gelegt und da liegt sie immer noch.
Aber das heißt, sie könnte noch zu Ende geführt werden oder ist das Thema jetzt schon so in Anführungszeichen veraltet, dass man das nicht nochmal aufgreifen könnte, jetzt nach, keine Ahnung, 15, 18 Jahren oder sowas?
Du bist doch Professor, kann ich dir mal einreichen.
Naja, ich habe kein Promotionsrecht, muss ich dazu geben. Ich bin an der Hochschule Professor. Es gibt tatsächlich ein paar Kollegen mittlerweile auch in der Hochschule, die das Promotionsrecht über so einen Kolleg da bekommen haben, aber eigentlich promotionsberechtigt sind ja die Universitäten in Deutschland. Aber bei Bedarf kann ich da gerne Kontakt herstellen, falls der Kollege in Köln nicht mehr am Lehrstuhl ist.
Ich glaube, es hat sich erledigt sozusagen mit der Zeit. Und wie das dann so ist, ne, mit Themen, mit denen man sich vor 15, 20 Jahren beschäftigt hat, die sind dann schon auch ein bisschen veraltet. Also ist auch okay. Also das war schön zu der Zeit und jetzt bin ich angekommen in der Wirtschaft.
Ja, das ist auch gut so. Übrigens die Minutenreserve, ich habe gerade Folien von euch ehemals Next Kraftwerke in meiner Vorlesung gehabt. Die heißt jetzt ja, ich glaube, Mineral Frequency Restoration Reserve, also MFRR, sind alle europäisch genormt. Ich finde die Begriffe so wenig intuitiv, dass ich mir sie jedes Mal wieder herleiten muss. Für die ausländischen Studis, die ich habe, ist es natürlich viel intuitiver, dass man im Grunde ja an der Abkürzung erkennen kann, okay, das ist jetzt manuell, das ist automatisch, das ist jetzt anhand der Frequenz, aber jetzt, in die Richtung wollen wir jetzt gar nicht diskutieren, weil du bist dann ja in Anführungszeichen weitergezogen, hast gesagt, okay, das mit den Großkunden, alles gut und schön und jetzt bist du bei Spot My Energy und da habt ihr einen etwas anderen Fokus. Wie kam es dazu, dass du dann gesagt hast, okay, nach so langer Zeit triggert mich nochmal was ganz anderes?
Naja gut, also ganz anders. Ich bleib ja der Energiewende treu erstmal. Ne? Das heißt also, bin in dieser Branche geblieben, bleib mir sozusagen auch als gründertreu. Also das hat mich auch, hat mir so viel Spaß gemacht, auch das Unternehmen aufzubauen. Und das hat ja auch gut geklappt und das hat mir den Rückenwind gegeben, dann eben auch das nochmal von Null anzufangen, was natürlich auch immer eine Herausforderung ist. Auch wieder bei Null zu starten, ist immer auch irgendwie eine gewisse Anstrengung, aber auch schön. Dann ist es aber auch schön, dass es ein bisschen anders ist, ne? Dass es jetzt sozusagen nicht Nextkraftwerke 2.0 ist, sondern dass wir andere Kundengruppen haben. Es geht schon nochmal wieder bei Spotman Energy auch um die große Vision, Flexibilität für den Strommarkt bereitzustellen. Das heißt also Anlagen, die heute noch nicht die richtigen Anreize haben, noch nicht richtig sozusagen auf Preissignale reagieren oder wenn man, sag ich mal, allgemeiner sprechen will, auf die Signale, dass wenn viel Wind weht, viel Sonne scheint, dass man dann vielleicht zu der Zeit auch die Stromverbraucher anschaltet. Darum geht es auch wieder, aber dieses Mal eben in einer anderen Größenklasse. Ich habe mich dem Ganzen so genähert, dass ich mir überlegt habe, im Strommarkt spricht man dann ja manchmal von der Merit Order und man kann auch Merit Order ist ja so etwas wie eine Rangfolge, ne? Man kann auch von der Rangfolge auch von Flexibilitätsoptionen sprechen. Also es gibt günstige Flexibilitätsoptionen und etwas teurere. Und je nachdem, wie viel ich brauche, umso weiter gehe ich sozusagen von den Low-Hanging Fruits, also den günstigeren Optionen, zu den etwas teureren oder komplizierteren Optionen. Und ich würde mal sagen, bei Nextkraftwerke haben wir die wirklich Low-Hanging Fruits gemacht. Also das, was wir am Anfang so finden konnten, um es als Flexibilitätsoption in den Strommarkt zu integrieren, haben wir überführt im B2B-Business. Und jetzt ist es so, dass wir uns um etwas kleinere Anlagen kümmern, und aber die wir eben auch glauben, gut überführen zu können und einfach überführen zu können, indem dass wir sie zukünftig sehr skalierbar vorfinden. Und das sind eben die Elektroautos, aber auch schon die vorhandenen Batteriespeicher in Haushalten und auch die Wärmepumpen, die wir ja millionenfach heute schon haben und noch viel mehr ausbauen werden. Und die wollen wir ansteuern können, wollen die integrierbar machen in den Strommarkt, sodass eben zu richtigen Strom, zur richtigen Zeit der Strom verbraucht wird oder erzeugt wird.
Und ich finde dieses Thema mega spannend. Würdest du in diesem Dreigestirn, Batteriespeicher, Elektrofahrzeug und Wärmepumpe, da eine Reihenfolge reinpacken und sagen, ah, eigentlich ist der Batteriespeicher der einfachste, weil der kann nicht weglaufen und nicht wegfahren und muss nicht Wärmeversorgung irgendwie bereitstellen? Oder sagst du, nee, eigentlich ist was anderes am einfachsten für euch?
Ja, das kann man, also es sind auf jeden Fall auch drei ganz unterschiedliche Optionen, die auch unterschiedliche Restriktionen mit sich bringen. Und der Batteriespeicher ist tatsächlich derjenige, den wir jetzt auch von diesen drei Optionen heute am meisten bereits integriert haben. Was einerseits vielleicht daran liegt, dass das System technisch natürlich auch zum Beispiel im Winter eigentlich keine weitere Restriktion hat. Sie ist ja sozusagen im Winter ein Asset, was einfach zur Verfügung steht und nicht genutzt wird, weil der wenige PV-Strom wird direkt sozusagen im Haus verbraucht und die Batterie steht quasi von Oktober bis März mehr oder weniger im Keller und wird nicht gebraucht und kann ja in dem Moment auch für den Strommarkt zur Verfügung stehen. Das heißt, wir können damit eigentlich, wenn man so will, dann für den Kunden natürlich das Beste rausholen, aber schalten und walten am Strommarkt, wie es sozusagen dem Strommarkt in dem Moment beliebt, und umso weniger, sag ich mal, technische Restriktionen ich habe, umso einfacher ist es dann natürlich. Aber es gibt auch eine Marktdynamik in dem PV-Batteriemarkt, der es uns ganz gut erlaubt, sozusagen in unserem Go-to-Market-Strategie auch eine besondere Rolle zu spielen. Denn, und da kommen jetzt ein bisschen viele Informationen zusammen, aber wir kommen über Installateure immer zu dem Kunden. Das heißt also, der Installateur bringt uns meistens mit, wenn er ein PV-Batteriesystem installiert. Und das hat dann sehr große Vorteile, wenn wir in dem Moment dazukommen mit dem Komplettpaket. Das ist ja dann der Smart Meter, das intelligente Messsystem. Das ist erstmal sozusagen die Bilanzierungsgrundvoraussetzung ermöglicht, dass ich überhaupt messen kann, zu welcher Zeit wird wie viel Strom verbraucht. Zweitens dem dynamischen Stromtarif und drittens dann auch das HEMS, also die Steuerungsmöglichkeit. Und erst wenn diese drei Sachen dann zusammenkommen, ist sozusagen wirklich die Flexibilität am Markt verfügbar. Und das ist bei PV-Batteriesysteminstallateuren sehr beliebt und sozusagen in der Marktdynamik aktuell sehr gut abbildbar.
Das ist bei denen sehr beliebt, weil sie da selber noch keine Kompetenz aufgebaut haben? Oder warum ist das, dass ihr gerne mitgebracht werdet? Ihr werdet ja irgendwelche Kooperationsverträge mit denen wahrscheinlich geschlossen haben, dass sie euch empfehlen und nicht praktisch einen Marktbegleiter da auch noch parallel mitempfehlen.
Ja, das stimmt. Also meistens ist gar nicht, dass wir so viel, also gegenüber der Konkurrenz des Marktbegleiters, das gibt es natürlich auch, aber da uns sozusagen behaupten müssen, sondern es ist eher die Alternative, nichts zu tun, also kein, also auch mit dem grundzuständigen Messstellenbetreiber zusammenzuarbeiten. Und genau diese Alternative ist sozusagen auch der Push, den wir haben, weil vielleicht kennen das einige einer unserer Zuhörer auch, diejenigen, die schon mal eine PV-Anlage bei sich installiert haben, haben manchmal etwas länger warten müssen, um die Anlage in Betrieb nehmen zu dürfen, weil der Zählpunkt noch nicht installiert wurde. Das heißt, da ist man dann abhängig von dem lokalen Verteilnetzbetreiber, der auch der Messstellenbetreiber sein kann, aber nicht muss. Und wenn ich den sozusagen aus der Gleichung rausbekomme mit einem sogenannten wettbewerblichen Messstellenbetreiber, der wir sind, dann kann man eine Anlage viel schneller in Betrieb nehmen. Und das ist am Ende des Tages auch einer der wesentlichen Push-Faktoren aktuell, warum viele Installateure unser Produkt so lieben, weil sie sagen, mit euch kann ich eigentlich die Anlage sofort in Betrieb nehmen. Das heißt also, du stellst eine Anfrage, wir bauen die Anlage und wenn sie fertig gebaut ist, ist der Zähler, wird er direkt mit installiert und die Anlage darf einspeisen und es ist fertig. Und das ist der Push sozusagen, den wir insbesondere bei PV-Batteriesystemen haben, weil da immer der Zähler getauscht werden muss. Und das ein großer Painpoint ist für den Kunden und auch für den Installateur.
Ja, kann ich sofort nachvollziehen. Richtig. Bei den Batteriespeichern, du hast gerade gesagt, die sind ja im Grunde arbeitslos zwischen Oktober und, keine Ahnung, März oder sowas. Dann fangen die wieder an, Solarüberschüsse einzuspeichern, die dann zu anderen Tageszeiten gebraucht werden können. Ich mache ja tatsächlich, ich bin ja bekennender Tipperkunde und vielleicht schaffst du es ja in den nächsten Minuten, mich noch zu überzeugen, dass ich auf Spot My Energy endlich rüber wechsle. Wobei, ich habe noch keinen Smart Meter. Das ist tatsächlich etwas, was gescheitert ist bei uns. Der Monteur war da, aber hatte keinen Handyempfang im Keller. Wobei, da eine nischige Detailfrage, bevor ich meine eigentliche Frage stelle. Braucht ihr Handyempfang oder sagt ihr, nee, wir können auch hier, keine Ahnung, über das Glasfaserkabel die Daten abtransportieren?
Wir brauchen das tatsächlich nicht, weil wir ganz häufig auch einfach über Ethernet anschließen. Das heißt also, dann müsstest du uns den Zugang geben. Wir sind ja als wettbewerblicher Messstellenbetreiber, haben wir ja auch die Möglichkeit oder kommen ja nicht nur so wie der unzuständige Messstellenbetreiber mit der, sag ich mal, Rollout-Pflicht und mit dem auch so, wir sind jetzt da, jetzt wird der Smart Meter eingebaut, du hast keine Wahl, sondern bei uns ist es ja immer auf Kundenwunsch. Das heißt also, wir bauen ja dir gerne einen Smart Meter ein, Klaus, darüber sprechen wir nachher nochmal. Bauen wir den dir gerne ein, aber dann schließen wir ja sozusagen einen Vertrag oder haben ein Einverständnis darüber und dann fragen wir dich auch, ob wir dein Internet benutzen dürfen und gehen über sozusagen eine getunnelte Verbindung dann auch darüber raus. Dann haben wir kein Problem sozusagen mit dem Handyempfang. Also beides ist möglich bei uns und deswegen kriegen wir auch eine viel höhere Anschlussquote.
Ja, alleine das finde ich schon ein Mega-Argument und da sprechen wir gleich nochmal drüber, weil meine Frau, die da war mit dem Monteur, meinte, ich soll jetzt einen großen Bohrer kaufen und durch die Kellerwand bohren und die Antenne rauslegen, damit er wiederkommen kann. Ich sage, ich bohre doch jetzt keine Löcher in meine Wand, damit ich da irgendeine Antenne verbaue, die er nachher nicht haben will oder was. Aber Randthema, was ich eigentlich fragen wollte, das Betriebsregime im Winter, ist das so einfach, wie ich mal als Tipperkunde mache? Also ich mache immer 2 Stunden am Tag vollladen und dann lebe ich da die anderen Stunden des Tages draus. Oder sagt ihr, nee, ihr habt dann noch andere Optimierungsansätze, nicht einfach nur die 2 billigsten Stunden nehmen und fertig, sondern da gibt es noch irgendwas anderes, was man da cool optimieren kann im Winter.
Also da gibt es viele Möglichkeiten zu optimieren. Also erstmal vorab sozusagen, finde ich ja schon mal klasse, dass du Tipperkunde bist. Und ich war immer ein großer Fan von Tipper. Ich kenne Tipper auch schon aus meinen Next-Kraftwerke-Zeiten, hatten da auch schon zusammen mit Tibba MD damals, Podcasts und so weiter. Fand das schon immer auch ein faires Angebot von denen. Und wir haben unseren Tarif auch gar nicht so weit entfernt sozusagen von dem Ursprungs-Tibba-Tarif sozusagen positioniert. Was da aber einfach für mich, und ich habe viel darüber nachgedacht, eben mit der Gründung von Spot My Energy fehlt, ist dieser gesamtheitliche Ansatz. Das heißt also, dass ich eben die Lösung nicht nur sozusagen vom Tarif denke und sage, naja, ihr müsst euch jetzt um einen Smart Meter bemühen. Das funktioniert in sag ich mal, Ländern, wo eben der Smart Meter ausgerollt ist, kann das gut funktionieren. Da kommt Tibber ja auch her. Aber in Deutschland muss ich das als Unternehmen einfach mitdenken. Und deswegen kommen wir eben mit diesem ganzheitlichen Ansatz. Wir wollen dem Kunden auch nicht, wir wollen auch nicht nur, sag ich mal, Kunden haben, die so wie du und so wie ich wahrscheinlich auch und vielleicht wahrscheinlich sogar die Mehrheit unserer Zuhörer sehr tief im Thema sind, sondern wir wollen das ja möglichst einfach machen für die Kunden. Das heißt also, die sollen gar nicht großartig unterscheiden müssen zwischen, was ist denn jetzt mein Messstellenbetreiber, wer ist denn jetzt mein Stromlieferant, was heißt das denn jetzt, dass ich ein Home-Energy-Management-System haben muss, sondern das wollen wir aus einer Hand anbieten und sagen, wir sind dein Versorgungsunternehmen, dein neues, und kümmern uns darum, dass wir die Daten bekommen, die wir brauchen, und dass du sozusagen alle Informationen über die App zur Verfügung hast, die du auch brauchst, damit wir miteinander sozusagen das Beste für dich und den günstigsten Stromtarif rausholen. Und deswegen kommen wir mit der Komplettlösung. Zu deiner Ursprungsfrage, genau, was lässt sich da noch so machen? Also einmal kann man ja sagen, was alle ja wissen heutzutage ist, dass der Strompreis an der Strombörse unterschiedlich viel kostet zu unterschiedlichen Zeiten. Das zeichnen wir heute auf am 5. Mai, ne, wenn ich das sagen darf, am Wochenende jetzt gerade. Ich glaube, es war jetzt am 2. oder am 1. Mai. Ich glaube, es war der 1. Mai.
Der 1. Mai war der Freitag. Es muss der 2. und der 3. vor allem Mai gewesen sein, wo es die ganz negativen Preise gab, oder?
Es gab diese Spreads, und zwar eine Strompreisspreizung zwischen Hochpreis und Niedrigpreis von 1.100 Euro pro Megawattstunde. Das sind 1,10 Euro pro Kilowattstunde. Das heißt also, dass nur zwischen 2 Stunden der Preisunterschied, das ist natürlich Wahnsinn, was man da machen kann, wenn man zum Beispiel einen Speicher hat, zu der einen Stunde ausspeichern, zu der anderen Stunde einspeichern. Allein ein 10 Kilowattstunden Speicher kann dann in, sag ich mal, mit dieser einen Aktion 10 Euro machen, 10 Euro verdienen. Ne? Das ist natürlich schon super interessant. Ich kann mein Auto, sag ich mal, in dieser einen Stunde beladen und bekomme Geld dafür, dass ich mein Auto geladen habe. Das sind ja so aber witzige Situationen, in denen man dann auf einmal drin ist. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, das ist eine Möglichkeit, die du ja heute auch schon nutzt wahrscheinlich. Dann gibt es noch zusätzlich eine Komponente, die man zu berücksichtigen hat, dass die Netzentgelte bei Verbrauchern unterschiedlich hoch sein können zu unterschiedlichen Zeiten. Das ist insbesondere bei Kunden heute, die unter einem bestimmten Paragraphen fallen. Das ist der Paragraph 14a. Das sind Verbraucher über eine Schwelle von 4,2 kW. Aber das ist genau unsere Kundengruppe. Ich hatte ja vorhin angesprochen, Wärmepumpen, Batterien und Autos, die verbrauchen alle mehr als 4,2 kW. Und deswegen bekommen die auch diese variable Netzentgelte. Und das muss man dann natürlich additiv sehen und das Beste daraus machen. Und wenn man dann noch eine Stufe weitergeht, kann man auch Richtung Intraday- und Imbalance-Märkte, und du hast vorhin die Regelenergie angesprochen, das ist wahrscheinlich etwas, was heute noch gar nicht so interessant ist, aber die Flexibilitätsmärkte sind mannigfaltig. Da lässt sich viel machen.
Okay, das heißt, bei euch könnte man dann als, ich sag mal, Endkunde auch mit seinem Auto in der Garage oder mit der Heimbatterie im Keller, wo auch immer sie steht, am Intraday-Markt partizipieren oder auch am Regelenergiemarkt indirekt teilnehmen in so einem Schwarmkraftwerk? Oder ist das noch nicht heute der Fall, sondern ihr überlegt das für die Zukunft?
Ja, wir fangen an mit dem Day-Ahead-Markt. Also da sind die Spreads schon interessant genug. Ich glaube, das ist für die Kunden auch schon, wenn das alles sozusagen aus einer Hand erstmal funktioniert, wunderbar und ausreichend. Wir merken da wenig Druck sozusagen von Kundenseite. Wir müssen jetzt sozusagen bald in den Intraday-Markt gehen. Aber es steht außer Frage, dass das der nächste Schritt sein wird. Und dass der Flexibilitätswert ja vor allen Dingen nach Day-Ahead-Markt sozusagen realisiert werden kann. Wir sehen das zum Beispiel bei großen Batterien, das, was wir früher gemacht haben bei Next-Kraftwerke, da war das so 20-30% der Flexibilitätsmarkterlöse kann man erwirtschaften, wenn man jetzt zum Beispiel eine Megawatt-Batterie hat und die nur am Day-Ahead-Markt bewirtschaften würde, dann könnte man damit so vielleicht 20-30.000 Euro machen pro Jahr. Wenn ich sie allerdings komplett gegen alle Flexibilitätsmärkte mit allen Optionswerten und so weiter platziere, komme ich auf 100.000 Euro pro Jahr. Das heißt, da ist der Unterschied sozusagen zwischen ich vermarkte nur am Day-Ahead-Markt und ich vermarkte Full-Stack sozusagen alle Märkte zusammen. Und das muss natürlich das Ziel sein. Aber heute, und das merken wir mit unseren in den Gesprächen mit unseren Kunden, viel wichtiger ist erstmal, die Anlage ist angeschlossen, wir haben Kompatibilität zu den Geräten, wir haben einen schnellen Marktzugang und wir sehen, was da passiert. Und wenn am Day-Ahead-Markt da erstmal was passiert, dann ist das für die Kunden schon sehr befriedigend und für uns ist das sozusagen ein wichtiger erster Schritt. Und es ist so ein bisschen natürlich auch unsere Strategie als junges Unternehmen, wir sind jetzt 2,5 Jahre am Markt, muss man sich natürlich drauf auf gewisse Sachen konzentrieren und ich kann jetzt natürlich nicht alles gleichzeitig machen. Wichtig ist jetzt erstmal, die ersten Kunden oder die Kunden zu gewinnen, um zu sagen, und nicht die ersten Kunden, wir haben ja über 10.000 Kunden mittlerweile, aber diese Kunden sozusagen auch insofern erstmal glücklich zu bekommen, um sie dann im nächsten Schritt sozusagen in die weiteren Märkte zu überführen. Und da warten noch ein paar schöne Überraschungen für auch unsere Bestandskunden. Da lässt sich noch viel mehr machen als das, was heute möglich ist. Und die Kunden sind schon überrascht von dem, was jetzt schon sehen in der App und mit den Flexibilitätserlösen.
Okay, cool. Aber von den 10.000, jetzt mal Hand aufs Herz, Jochen, wie viele sind da so interessiert an Thema, wie wir beide? Wahrscheinlich, keine Ahnung, 100 und die anderen 9.900 sagen, Gott sei Dank läuft das und ich muss mich da nicht mehr drum kümmern. Oder habt ihr die 10.000 eingesammelt, die alle Bock am Thema haben?
Es sind alles nur Anlagen, Anlagenbetreiber, die alle mindestens ein Asset haben, was irgendwie flexibel ist. Also mindestens ein PV-Batteriesystem oder eine Wärmepumpe oder und eine Wärmepumpe oder auch noch eine Wallbox. Ich glaube, Wallbox only gibt es gar nicht so viele. Aber deswegen sind die alle schon gut informiert und irgendwie im Thema. Okay. Deswegen würde ich fast sagen, unser Kunde heute ist noch nicht repräsentativ vielleicht für den Kunden von morgen. Ja. Wir sind immer noch in einer Marktphase, wo wir wahrscheinlich davon sprechen können, dass wir immer noch bei den sogenannten Early Adaptern sind. Das sind diejenigen, die sich früh eine PV-Anlage schon angeschafft haben, die sich früh mit solchen Themen auseinandersetzen, die da möglich sind. Das gilt jetzt sozusagen, diese Kundengruppe zu überzeugen und sie auch zu nutzen als Multiplikatoren, als Leute, die über ihre Erfolge, über ihre Erfahrungen sprechen und das multiplizieren, so wie ich das jetzt auch hier mit dir versuche natürlich, das Thema Market Education einfach voranzutreiben, ne? Viele der Kunden da draußen wissen natürlich noch nicht, dass man auch mit seinem PV-Batteriesystem vielleicht auch im Winter das gut nutzen kann. Auch wenn natürlich auch andere Firmen wie 1,5 Grad so etwas viel propagieren, was ich auch für sehr wichtig halte und ich mich über jede Werbung da freue, auch wenn wir natürlich in einer gewissen Konkurrenzsituation sind hier und da. Aber ich würde mal sagen, in unserer Kundengruppe sind doch sehr viele bereits sehr gut informiert über diese Produkte, aber das ist wahrscheinlich nicht repräsentativ für, sag ich mal, den deutschen allgemeinen Nutzer.
Ja, glaube ich. Und ihr seid ja total technologieoffen. Das heißt, ihr braucht jetzt nicht, keine Ahnung, den Wechselrichter von der Marke, die Batterie muss darf herkommen und ihr könnt nur zwei Wallboxes, sondern ihr schließt an, was da im Markt verbaut worden ist oder habt ihr da Präferenzen?
Also es gibt natürlich das Thema Kompatibilität. Das ist etwas, was wir uns von vornherein sozusagen oder sehr stark mit beschäftigt haben. Wir sind da sehr breit aufgestellt. Das heißt, ich glaube, ich würde sagen, wir haben die meisten kompatiblen Geräte. Das liegt an unserer besonderen Struktur, wie wir auch diesen Anschluss, wie wir mit diesem Anschlusslayer umgehen. Wir haben nicht mit jedem, sag ich mal, mit VW, Mercedes Einzelverträge, sondern wir haben dazwischen schon Unternehmen, die sozusagen diese Verträge halten. Das heißt also, was sozusagen um Konnektivität geht, arbeiten wir mit Unternehmen zusammen, die diese Konnektivität für uns herstellen. Und deswegen arbeiten wir mit mehreren Unternehmen zusammen, die uns sozusagen eine sehr breite Verfügbarkeit und Konnektivität zu Geräten herstellen können. Und deswegen geht es nur, wenn die Anlagen kompatibel sind. Das ist natürlich Grundvoraussetzung. Wir haben da keine Präferenzen, wenn die Anlagen kompatibel sind. Und wir haben auch festgestellt, dass das sehr wichtig ist, dass man da sehr offen ist, weil das sich der Kunde natürlich auch wünscht, nicht sozusagen ein herstellereigenes System zu nutzen, weil dann bin ich natürlich auch vielleicht in dieser Marke ein bisschen gefangen, wenn ich das nächste Gerät mir anschaffen möchte. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Investitionszeitpunkte, die ich habe. Ich fange vielleicht an mit einem PV-Batteriesystem, dann kommt irgendwann das Auto und dann kommt irgendwann nochmal die Wärmepumpe. Und ich möchte ja nicht sozusagen ein System mir am Anfang anschaffen von, weiß ich nicht, SMA und dann muss ich danach auch noch irgendwie ein kompatibles Wallbox von SMA unbedingt anschaffen, die vielleicht teurer ist als meine präferierte Wallbox oder so etwas, geschweige denn die Wärmepumpe, die vielleicht gar nicht da reinpasst in das Ganze, in diese ganze Logik. Deswegen sind wir da Hersteller offen und können mit sehr vielen kompatiblen Geräten zusammenarbeiten. Und es gibt trotzdem hier und da natürlich ein paar Nischenprodukte, die wir dann auch mal oder noch nicht anbinden können.
Okay, sehr gut. Jetzt hatten wir in der Anmoderation das Thema drin, Direktvermarktungspflicht, keine Einspeisevergütung mehr für die kleinen PV-Anlagen. Da sagst du, und wir hatten auch da im Vorgespräch darüber gesprochen, so ganz verkehrt ist das gar nicht, weil die Ursache, warum es am Sonntag jetzt letzte Woche so negative Preise gab, hängt ja auch damit zusammen, dass viele PV-Anlagen, gerade kleinere, auch null Anreiz hatten, jetzt nicht einfach ins Netz reinzufeuern, weil sie ihre 6 oder 8 oder 10 Cent einfach bekommen haben, egal wie der Markt gerade dasteht.
Absolut, genau. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, genau dieser Grund oder das, was wir da gesehen haben am Markt, zeigt das ja, das kommt ja aus der, sag ich mal, ungeregelten Einspeisung, die wir aus der festen Einspeisevergütung jetzt geerbt haben über die letzten Jahre, wo wir die feste Einspeisevergütung einfach allen Anlagen versprochen haben. Ein neues Gesetz, was wir jetzt sozusagen auf den Weg bringen, was ab 1.1.27 dann gelten soll, soll ja die Einspeisung für die nächsten 20 Jahre dann auch wieder regeln. Und da bin ich der Meinung, wir müssen einen Mechanismus schaffen, der dazu führt, dass die Anlagenbetreiber einen Anreiz haben, nicht mehr von 12 Uhr mittags bis 14, 15 Uhr einzuspeisen, sondern genau dann vielleicht ihre Batterie zu nutzen, um dann ihre Batterie zu füllen. Und vorher vielleicht, die einfach, man kann die gleiche Anlage nutzen eigentlich, könnte auch das für Bestandsanlagen gut nutzen. Mhm. Weil heute passiert ja Folgendes, ich habe keinen Anreiz, keine Regelung da drin, die PV-Überschüsse werden direkt in die Batterie eingespeichert und die Batterie ist um 11 Uhr voll. Ja. Genau. Und dann wird ins Netz eingefeuert und dann führt das zu extrem negativen Preisen aktuell. Man kann da eben davon sprechen, dass wir in dem Moment ein Entsorgungsproblem eigentlich haben von PV-Strom. Ne? Wir tun dem System in dem Moment nichts Gutes mehr. Und das kann man gut abschaffen, indem dass man einfach Anreize dafür sorgt. Das heißt, die Betreiber eben näher an den Markt bringt. Dafür gibt es ein Modell, was schon seit 2012 am Markt ist, seit über 14 Jahren mittlerweile. Und das ist die Direktvermarktung. Und die ist, glaube ich, gut geübte Praxis mittlerweile, hat die richtigen Anreize dafür, dass die Anlagenbetreiber eben die negativen Stunden auslassen und zur richtigen Zeit einspeisen und damit sozusagen auch ihre Erlöse weiter maximieren können. Das heißt auch übrigens nicht, Klaus, dass wir keine Förderung mehr brauchen, sondern das Markt-Premium-Modell funktioniert ja so, dass ich die Markterlöse bekomme plus eine Marktprämie und ich kann damit immer noch auch Anlagen, auch kleinere Anlagen fördern. Und das wäre übrigens auch noch mein Petitum an dieser Stelle. Ich halte es für richtig, dass wir weiterhin die Förderung oder die Förderung nicht am 1.1. komplett einbrechen lassen, weil ich glaube, dann kommen wir nämlich wieder zu Vorzieheffekten in diesem Jahr und zu einer Flaute Anfang nächsten Jahres. Wir merken das schon, das passiert schon aktuell am Markt, der Markt zieht schon an. Und das ist natürlich Gift für auch die Installateursbranche, weil die am Ende des Tages ein bisschen von der Hand in den Mund Anlagen bauen und dann, wenn sie im nächsten Jahr ein halbes Jahr lang eine saure Gurkenzeit ist, werden sie das nicht schaffen und dann haben wir eigentlich nichts gewonnen, außer dass Anlagen Ende des Jahres teurer werden, wir Engpässe verursachen, um Anfang nächsten Jahres am Ende des Tages dann pleiten zu haben. Deswegen plädiere ich ganz stark dafür zu sagen, wir lassen die Förderung nicht abreißen, sondern wir sagen, wir führen ein Marktmodell ein zum 1.1. nächsten Jahres. Das ist das Markt-Premium-Modell und dieses Markt-Premium-Modell, das können wir natürlich auch weiter abschmelzen lassen. Das ist vielleicht, wäre dann auch fair und okay, aber bloß nicht sozusagen von einem Tag auf dem anderen komplette Förderungseinstellung. Das führt zu extremen Marktverzerrungen und am Ende des Tages zu pleiten. Mhm.
Aber glaubst du, dass für die Kleinanlagen die Förderung noch notwendig ist? Weil wenn ich jetzt mal überschlage, ich speise ja im Jahr, ich habe so eine 10 kW Anlage, wahrscheinlich irgendwie 3000 Kilowattstunden ein oder 2.000 bis 3.000. Den Rest verbrauche ich irgendwie. Das heißt, ich spreche da von 200, 300 Euro, eher 200 Euro, die da im Jahr rauskommen. Darauf würde ich verzichten. Also alleine der Prozess ist hakelig, an das Geld ranzukommen. Und das ist tatsächlich etwas, was manchmal gar nicht so notwendig ist. Jetzt sprechen wir natürlich auch von größeren Anlagen, die in Richtung 25 kW sind. Da wird wahrscheinlich mehr eingespeist, befürchte ich, und nicht mehr so viel selbst verbraucht. Weil bei den Anlagen, wo viel Eigenverbrauch da ist, das sieht man ja bei den Balkonkraftwerken, die brauchen keine Förderung. Die sind tatsächlich so wirtschaftlich, dass sie sich rechnen. Und ja, jemand, der das nicht durchblickt, der denkt, oh, 1.1.27 fällt die Förderung weg, ich muss hektisch jetzt noch irgendwie in 26 mir irgendwas kaufen, habe aber gar nicht durchdacht, dass das für mich eigentlich irrelevant ist.
Ja, also ich sehe das genauso wie du. Es ist nicht der Game Changer wahrscheinlich für die meisten. Ne? Also wenn wir jetzt mal deine 200 Euro zum Beispiel nehmen, ist die ja über 20 Jahre, wenn wir jetzt mal Abdiskontierung sozusagen mal außen vor lassen, wären das 4.000 Euro, die du in der Summe sozusagen darüber als Rückfluss bekommen würdest bei einer Investition von 15.000, 20.000 Euro oder so etwas, was so eine Anlage heutzutage noch kostet, je nach Größe natürlich. Ne? Ja. Aber das heißt, es ist nicht nichts. Es sorgt schon für eine schnellere Amortisation und wahrscheinlich kann man auch davon ausgehen, dass die meisten Anlagen wirtschaftlich bleiben und sich weiterhin lohnen. Deswegen glaube ich auch, dass es nicht dazu führt, dass gänzlich keine Anlagen mehr gebaut werden. Mhm. Vielleicht wird die eine oder andere Anlage ein bisschen unwirtschaftlicher. Aber grundsätzlich, glaube ich, führt es nicht zum grundsätzlichen Abriss. Und ich glaube, das ist ja auch die Logik, das Narrativ hinter der Überlegung von dem Bundeswirtschaftsministerium und Katharina Reiche, dass sie sagen, wir brauchen diese Förderung nicht mehr und deswegen können wir sie auch sozusagen einstellen. Mhm. Ich halte es aber eben, wie gesagt, für unklug, das von einem Tag auf den anderen komplett sozusagen auf Null zu fahren, weil am Ende des Tages die Leute sich das dann, jeder, der jetzt sich noch überlegt, und ich führe diese Gespräche ganz aktuell mit mehreren in meinem Bekanntenkreis, jeder, der sich das überlegt, eine Anlage noch zu bauen, der das irgendwie im Hinterkopf hat, der macht das dann jetzt noch in diesem Jahr und eben nicht im nächsten Jahr. Und deswegen ist es unklug, sozusagen so etwas von einem Tag auf den anderen abzuschalten, sondern deswegen ist es klüger, es langsam abschmelzen zu lassen, damit man diese Entscheidung sozusagen nicht komplett vorzieht, sondern dass man dann wirklich gut argumentieren kann und sagen kann, nein, im nächsten Jahr wird es sich erstmal noch genauso lohnen, auch wenn im Marktprämienmodell dass der Mechanismus ein bisschen anders ist. Davor braucht übrigens gar keine Angst haben. Das wird nicht komplexer werden als die feste Einspeisevergütung. Dafür sind dann Unternehmen da, wie Spot My Energy, die eben genau dafür sorgen, dass diese Komplexität für den Endkunden rausgenommen wird. Aber wenn keine Einspeisevergütung da ist und eben auch keine Marktprämie, dann werden wir als Unternehmen das nicht komplett kompensieren können. Also für den eingespeisten Strom von dir zum Beispiel, Klaus, könnten wir dir auch etwas zahlen. Wir könnten da als sozusagen Off-Taker, als aufnehmende Partei deines Stromes agieren, das wäre kein Problem. Wir könnten dir aber nicht, was kriegst du, 8 Cent oder 10 Cent?
Nee, eher 7,2 oder
7,2 Cent, ja, hast du eine neue Anlage dann. Ja. Die könnten wir dir wahrscheinlich nicht, die könnten wir dir nicht zahlen, sondern unsere Vergütung würde sich dann so auf 3-4 Cent wahrscheinlich die Kilowattstunde im Endeffekt ergeben.
Ja gut, aber das wäre ja abhängig von eurer Optimierung auch, oder? Also ich hätte gedacht, ihr zahlt mir einfach den Marktpreis, den ihr dafür bekommt, oder würdet ihr da auch wieder eine feste Einspeisevergütung über das Jahr dann mir irgendwie ausrechnen? Die wäre ja dann eigentlich gar nicht mehr notwendig, oder?
Nee, also genau, es hängt so ein bisschen, also wird es mehrere Modelle geben dafür. Also ich denke, wir werden auch gut damit fahren, wenn wir jetzt wieder die Masse der Kunden erreichen wollen, auch so etwas wie eine feste Einspeisevergütung anzubieten. Weil es einfach geübte Praxis ist. Wir trotzdem darüber eine Optimierung natürlich im Hintergrund machen, aber wir natürlich auch so etwas, ähnlich wie es, sag ich mal, variable Stromtarife, wie du es vorhin angesprochen hast, mit Tibber gibt und feste Einspeisevergütungs- oder feste Tarife, so ist es das Gleiche sozusagen umgekehrt natürlich, gibt es das dann auch auf der Abnahme von Strom, dass wir dir dann den Strom bezahlen auf Basis von den Börsenstrompreisen, die dann tatsächlich erwirtschaftet wurden, oder dass man sich einfach vereinbart und sagt, du kriegst einen festen Preis pro Kilowattstunde und den zahlen wir dir aus und den versprechen wir dir im Jahr vorher.
Mhm. Ja, verstehe ich. Gut. Aber das heißt, die Direktvermarktung würdet ihr für die Kleinanlagen ab 1.1.27 auch machen, weil ihr habt ja wahrscheinlich nicht, also ihr werdet ja weiter neue Kunden bei euch aufnehmen, sinnvollerweise, und die dann einfach auch mit direkt vermarkten, und dann hätte man diese verschiedenen Modelle, die sich die Kunden da aussuchen können.
Ja, genau. Also das ist absolut sinnvoll, und ich bin davon auch überzeugt, dass dann Installateure den Kunden auch einfach eine Lösung dafür an die Hand geben müssen. Wir sind mit dem Einbau des Smart Meters und auch mit dem Energiemanagementsystem, was dabei ist, und auch dem Stromlieferungsprodukt gut, glaube ich, als Partei positioniert, auch für den Endkunden dann auch die Direktvermarktung mit anbieten zu dürfen. So dass ich glaube, dass der Kunde auch damit nicht alleingelassen werden darf. Also, dass man dem Kunden jetzt eine Anlage hinbaut und dann noch sagt, so, und jetzt musst du dich um einen Direktvermarkter kümmern. Da wird der Kunde wahrscheinlich ganz schnell überfordert sein damit. Das heißt also, man muss ihm dann, glaube ich, ebenso wie das mit der festen Einspeisevergütung war, auch ein Versprechen mitgeben, so den Überschuss Strom darfst du einspeisen ab sofort. Es gibt hier eine Partei, die zahlt auch dafür einen Preis. Kriegst du eine Gutschrift jeden Monat. Das ist die Spot My Energy. Du kannst ja auch noch irgendwie eine neue suchen, wenn du mit denen unzufrieden bist. Aber damit fängst du jetzt mal an und los geht's, sodass das schlüsselfertig sozusagen ist. Und das ist sozusagen so unser Angebot über die Installateure an die Endkunden, dass wir so zum Endkunden kommen. In der Direktvermarktung beim Endkunden, ja.
Dürfen denn auch Bestandsanlagenbetreiber in die Direktvermarktung wechseln? Also ich zum Beispiel, die Anlage kommt jetzt aus 22 oder 23 oder sowas. Natürlich hätte ich formal jetzt mit den 7,2 Cent, wann immer ich einspeise, erstmal ein tolles Geschäftsmodell. Aber ich fände es ja cool, wenn ich es auch systemdienlich machen kann, weil ich dadurch ja dann auch das Potenzial heben könnte, dass ich jetzt abends oder wann auch immer, wenn die Preise wirklich hoch sind, dann meine eingespeicherte Solarenergie zeitversetzt einspeise und davon ja auch wiederum profitieren könnte. Da sagst du, nee, das ist jetzt den Bestandsanlagen noch nicht neu, das nicht offen, das wählen zu dürfen.
Doch, das machen wir sogar mit ein, zwei Bestandsanlagen schon. Mehr so ein bisschen als Versuchsobjekt.
Okay.
Warum sozusagen nicht in der breiten Masse? Weil wir kein attraktives Produkt anbieten können in Konkurrenz zu deiner festen Einspeisevergütung. Die feste Einspeisevergütung mit 7,2 Cent ist eben attraktiver als die Direktvermarktung. Wir können sogar in die optionale, in die Marktprämienmodell gehen. Allerdings sind die Vermarktungsentgelte und Kosten für die Direktvermarktung einfach höher als die 7,2 Cent, sodass wir am Ende des Tages dir kein wirklich attraktives Angebot machen können in der Alternative zur festen Einspeisevergütung. Das ist ja auch der Grund, warum, und das gilt insbesondere eben für Kleinanlagen, warum die Anlagen heute nicht in der Direktvermarktung sind, obwohl sie es dürften. Also du darfst schon da rein, aber das Angebot ist eben, was wir dir machen können, sage ich mal, nicht kompetitiv gegenüber der festen Einspeisevergütung.
Das heißt, die Prozesskosten sind einfach so hoch. Auch ihr müsstet es auf, keine Ahnung, 1 Million Kunden skalieren oder sowas, dann würden die irgendwann wahrscheinlich niedriger werden. Oder ist das praktisch auch, dass die spezifischen Kosten so hoch sind pro Einzelanlage, dass wir da nie hinkommen werden?
Das ist, glaube ich, eine gute Unterscheidung. Nee, es sind tatsächlich die spezifischen Kosten für die
Okay.
Einspeisung. Und zwar liegt es an den Profil, an den Ausgleichsenergiekosten, die man hat für die Einspeisung sozusagen oder für die Vermarktung des PV-Stroms. Das liegt daran, wenn ich sozusagen PV-Strom in der Direktvermarktung habe, bin ich auch verantwortlich für alle Prognosefehler, die da passieren.
Ja.
Muss dafür sogenannte Ausgleichsenergiekosten bezahlen. Wenn die PV nun einen Prognosefehler verursacht und dann ist sie korreliert mit allen anderen PV-Fehlern in dem Moment in Deutschland. Das heißt also, bin immer relativ teuer. Das heißt, die spezifischen Kosten sozusagen, so die Prognosekostenfehler oder Ausgleichsenergiekostenfehler für eine PV-Anlage sind relativ hoch. Die sind heute auch übrigens, die fallen trotzdem an für deine Anlage, ne? Und die trägt aber heute der Netzbetreiber. Das heißt also, in den 7,2 Cent sind sozusagen auch Kosten der Vermarktung werden damit übernommen. Das heißt, du bekommst die 7,2 Cent als Einspeisevergütung ausgezahlt und gleichzeitig übernimmt der Netzbetreiber alle Vermarktungskosten, Abrechnungskosten, Auslandsenergiekosten. Das heißt also, er hat damit auch nochmal zusätzliche Kosten, die wir natürlich als Direktvermarkter auch übernehmen würden, die wir aber natürlich irgendwie auch berechnen müssen, weil wir ja sozusagen das nicht irgendwo verschmieren können in Netzentgelten.
Das ist ja das Problem. Die Netzbetreiber, die hauen das auf die Netzentgelte rauf und dann ist das Thema da verallgemeinert. Genau. Wenn das fair gemacht werden würde, dürfte die Einspeisevergütung ja gar nicht 7,2 Cent sein, sondern dann dürfte nur noch, keine Ahnung, einen halben Cent oder sowas betragen, weil man im Grunde dieses Ausgleichsenergierisiko da gar nicht mit eingepreist hat. Das ist ein total spannender Punkt. Rückfrage, Jochen. Ich persönlich glaube und hoffe ja, dass die Auslandsenergiekosten in Zukunft deswegen sinken werden, weil die Anbieter für Regelenergie, das werden ja zukünftig viel mehr Batteriespeicher sein, vielleicht irgendwann sich so dermaßen im Preis unterbieten, dass auch das Preisniveau sinkt, oder siehst du das nicht kommen?
Das ist eine sehr spannende Frage, mit der ich mich natürlich auch viel beschäftigt habe. Das heißt also, wie entwickeln sich eigentlich, es ist ja die Frage nach, wie entwickeln sich eigentlich die Preise für Flexibilität? Also das, was ich für Flexibilität an Kosten oder Preise am Markt sozusagen sehen kann. Ja. Das ist ja immer, marktwirtschaftlich dem sich zu nähern, bedeutet ja immer, sich über Nachfrage und Angebot Gedanken zu machen. Das heißt also, was habe ich denn sozusagen also Nachfrage nach Flexibilität, also wer sorgt eigentlich dafür, dass wir Flexibilitätsnachfrage haben? Und das ist ja vor allen Dingen die Einspeisung, die irgendwie fluktuierend ist. Und das ist die PV. Also umso mehr PV-Anlagen wir haben, umso mehr Flexibilitätsbedarf werden wir haben, aber Wind wahrscheinlich auch additiv dazu. Wir sind heute so bei, ich glaube, 120 GW und wollen auf 215 GW bis 2030 hoch. Das heißt, nochmal 100 kommen obendrauf. Das steigt nochmal an. Das heißt, die Nachfrage nach Flexibilität wird steigen. Aber das Angebot, worauf du wahrscheinlich hinaus wolltest, warum du glaubst, dass es günstiger wird, ist wahrscheinlich, weil du sagst, naja, da kommen doch die ganzen, also was ihr ja macht als auch Spot My Energy ist ja, ihr bringt ja die Speicher an den Markt und die ganzen Elektroautos. Wenn die ganzen Elektroautos da erstmal dabei sind, ne? Ganz genau, die Elektroautos ist ein Riesen-Asset, aber die muss man natürlich auch erstmal wirklich in den Markt integriert haben. Und da ist so die Frage, wer ist eigentlich schneller? Der Ausbau der PV oder sozusagen die Flexibilisierung der Autos und der Wärmepumpen und so weiter? Ja. Ich glaube, die PV ist schneller noch.
Wobei, hoffe ich auch, also ist auch Wurst, was ich hoffe eigentlich, mehr oder weniger. Ich habe zufällig heute Morgen in der Vorlesung die Auswertung deiner Kollegen von Nextkraftwerk da gehabt. Die werten ja mal netterweise aus, wie viel tatsächliche Abrufe es für PRL, SRL und MRL, nee, PRL nicht, das kann man nicht messen, aber für SRL und MRL gegeben hat. Und da fand ich spannend, dass zwischen 23 und 24 in der MRL es runtergegangen ist. Ja. Weil natürlich immer mehr Akteure Viertelstunden Intraday-Handel machen und dann gar nicht mehr dafür die Notwendigkeit ist, da so viel zu machen. Und in der SRL ist es auch nicht hochgegangen, obwohl gerade in der Zeit ja ganz viel neue Windparks und vor allem neue Solaranlagen ins Spiel dazugekommen sind. Und das macht mir eigentlich Hoffnung, dass die Nachfrage oder zumindest die abgerufene Energiemenge in der Regelleistung gar nicht unbedingt mit der installierten Leistung ansteigt.
Ja, das stimmt. Ja, genau. Hingegen, wenn du auf dem Intraday-Markt guckst und die Spreads sozusagen auf den Intraday-Markt dir anschaust, da sind sozusagen die Strompreisspreizungen stärker auseinandergegangen und ist mehr Liquidität hingegangen. Das heißt also, viel der Flexibilitätsnachfrage ist von den Regelenergiemärkten auch schon in den Intraday-Markt gegangen, was auch effizient ist. Das heißt, umso früher ich natürlich irgendwie die Auslandsenergiefehler bewirtschaften kann, umso weniger brauche ich dann die letzte Reserve sozusagen, die Regelenergie. Und da funktionieren die Märkte ganz effizient. Aber das bleibt spannend zu beobachten.
Aber dann ist ja, wenn ich zu Ende denke, für euch sind es ja auch wieder Kosten, weil ihr habt dann am Intraday-Markt glattgestellt, was ihr praktisch da glätten wolltet, musstet nicht die Auslandsenergiekosten zahlen, aber unterm Strich muss der Kunde ja trotzdem irgendwie dafür gerade stehen, wenn es Prognosefehler gibt.
Ja, absolut, ja genau. Da kommt man nicht raus. Das heißt also, aus den Prognosefehlern kommt man nicht ganz raus. Das sind wirklich fundamentale Kosten, die dann einfach entstehen, in die man reinläuft. Da kann man der smarteste Trader sein, wenn sozusagen Hochnebel ist und ich das vorher nicht weiß. Und dann speisen die Anlagen weniger ein. Es wurde mehr prognostiziert, es muss Strom nachgekauft werden. Dann gilt das für jede einzelne PV-Anlage in ganz Deutschland. Oder zumindest in dem Gebiet, aber es schlägt auf alle sich nieder. Alle produzieren weniger Strom und alle müssen in dem Moment irgendwie diesen Strom nachbeschaffen. Und das sind am Ende des Tages die Prognosefehlerkosten oder Auslandsenergiekosten, die ich angesprochen hatte.
Ja, okay, bin ich bei dir, kann ich nachvollziehen. Der Hochnebel, da weiß ich wieder Bescheid. Das war immer das Schreckensszenario, was immer skizziert wurde, wo im Grunde alle drunter leiden. Und das ist echt schwer vorherzusagen. Also da als Wetterfrosch ist es da echt schwer, eine Prognose zu machen. Jochen, lass uns am Ende nochmal auf die Zukunft schauen. Du hast gesagt, 10.000 Kunden habt ihr schon. Da wollt ihr euch wahrscheinlich weiterentwickeln. Oder gibt es noch ganz andere Themen, wo du sagst, ah, das ist eigentlich für die nächsten 2, 3 Jahre, wenn ihr in die Zukunft denkt, noch viel wichtiger für euch?
Also für uns ist es jetzt erstmal anfangs wichtig, dass wir, sag ich mal, in die Tür so ein bisschen reinkommen, der Smart Meter kommt, dass wir diesen Rollout der Smart Meter vorantreiben können, dass wir unseren Beitrag dafür leisten dürfen, um die Anlagen in den Markt zu bringen. Wir hatten vorhin schon angerissen das Thema des virtuellen Kraftwerks, der virtuellen Batterie. Das heißt also, dass wir natürlich vorhaben, auch andere Märkte damit zu adressieren, dass wir wirklich diese volle Flexibilitätsvermarktung durchführen. Wir möchten den Kunden verstehen, lernen. Das heißt also natürlich mit den modernen Mitteln sozusagen der künstlichen Intelligenz auch, dass man einfach verstehen kann, wann möchte der Kunde auch sein Auto beladen haben? Was sind sozusagen, seine Muster? Wie lebt er in seinem Haus? Und wie kann ich sozusagen damit auch es schaffen, ihn zu individuell das Haus zu optimieren und das dann sozusagen auch zu aggregieren und zu disaggregieren, dann wieder um am Strommarkt damit auch seinen Beitrag zu leisten.
Weißt du, was man dafür eigentlich bräuchte? Weil das Thema habe ich auch mal zu Hause. Ich muss meine Frau immer fragen, und was machst du heute mit dem Auto so ganz beiläufig? Frage ich das mal so, weil ich ja davon abhängig mache, wie weit ich die Heimbatterie schon präventiv entladen lasse ins Auto, damit, wenn das Auto weg ist, ich die möglichst leer habe in dem Zeitpunkt, wo das Auto vom Hof rollt, damit ich dann den Heimspeicher wieder komplett voll machen kann mit der Sonnenenergie vom Dach. Eigentlich müsstet ihr, und ich weiß nicht, ob das datenschutztechnisch gut ist oder wie auch immer, aber rein optimierungstechnisch müsstet ihr den Kalender integrieren, dass ihr sehen könnt, wann meine Frau, wann irgendjemand anderes im Haushalt plant, nach, keine Ahnung, Bremen oder nach Hamburg oder sonst wo, oder einfach nur wegzufahren. Das muss ja gar nicht weit gefahren werden. Musst du beides wissen. Du musst wissen, ob weit gefahren wird oder ob es einfach nur nicht da ist, das Auto. Und die zwei Informationen müsstest du haben, um dann entsprechend den Rest ringsrum auch noch optimieren zu können. Weil das ist bei mir immer die große Unwägbarkeit und das macht es auch operativ kompliziert, im Hinterkopf zu behalten, wann muss wie viel gefahren werden?
Ja, absolut. Genau das gleiche Thema habe ich zu Hause genauso. Und das haben auch viele andere unserer Kunden, dass im Haushalt meistens sozusagen eher der Mann im Haus, sich um, sage ich mal, das Energiesystem ein bisschen kümmert und nicht von beiden unserer App so genutzt wird, beide vielleicht irgendwie die runtergeladen haben, aber einer schon irgendwie im Management dafür ist, ne? Das sehen wir auch, das sehe ich auch bei mir zu Hause und genau die gleichen Themen habe ich auch, dass ich auch immer herausfinden muss, wie ist sozusagen, man muss ja auch ein bisschen in die Zukunft planen, dass man möchte ja auch nicht jederzeit das Auto bei 100% geladen haben, so schnell wie möglich, sondern zum Beispiel, ich versuche auch immer das Wochenende mitzunehmen. Das heißt also genau dann, wenn wieder die negativen Preise sind, dass ich nicht in so ein Wochenende reinlaufe mit einem vollen Auto. Ja. Aber gleichzeitig, was natürlich super ein Super-GAU ist, ich meine Frau irgendwie ins irgendwo hinfahren möchte und das Auto nicht voll ist, dann wirft sie mir natürlich vor und sagt, deine ganze Energieoptimierung da, das nervt und ich will mit dem Auto fahren. Ob wir jetzt einen Euro sparen oder nicht, ist mir doch egal. Das sind genau die Fragestellungen, die wir zu adressieren haben, wo wir dran arbeiten.
Ja, das ist cool. Also mega wichtig. Gut, Jochen, ich sage vielen Dank fürs Gespräch. Sind wir an allem vorbeigekommen? Ich stelle uns am Ende mal gerne noch die Frage, wenn du nochmal in meine Rolle schlüpfen würdest, welche Frage würdest du dir selbst nochmal stellen als Jochen, um da nochmal eine total souveräne und coole Antwort drauf abliefern zu können? Sprich, was haben wir vergessen?
Ich glaube, wir haben natürlich energiewirtschaftlich schon sehr tief alle abgeholt. Ich hoffe, wir haben damit nicht zu sehr die Leute abgehängt. Aber ich glaube, du hast mir ja gesagt, wir haben ein bisschen ein Expertenpublikum. Ich glaube, da sind wir natürlich tief abgetaucht. Und sonst kann man natürlich auch noch, gibt es viel so diese Fragen in Richtung Gründung und so weiter, was auch manchmal noch ein Thema ist. Aber das können wir ja uns nochmal für ein anderes Mal vornehmen, Klaus.
Ich wollte gerade sagen, das wird bei mir wiederum den Gründerstudiengang interessieren. Ich lehre ja nicht nur in dem, ich sag mal, Wirtschaftsingenieur Energiewende oder nachhaltige Energiesysteme Studiengang, sondern wir haben auch so einen Gründung, Innovation, Entwicklungsstudiengang. Die sind immer heiß auf diese Themen. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir an der Stelle da uns auf später vertagen. Und ich sage für heute vielen Dank, Jochen. Ich wünsche euch von ganzem Herzen viel Erfolg weiterhin und wir sprechen gleich nochmal, ob ich in euer System da reinpasse.
Wunderbar, so machen wir das, Klaus. Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.